SRF 1.
«12.30 Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous am Mittag. Die Klimaziele des Bundesrats. Um sie zu erreichen, will er unter anderem Ölheizungen in Neubauten verbieten. Künftig sollen die Schweizerinnen und Schweizer auch Plastik vom Abfall trennen. Wir wollen wissen, warum macht Kunststoffrecycling für den Bund jetzt plötzlich Sinn? Dann:
Mein Traumberuf war so, Dirigentin, Diplomatin oder Dolmetscherin zu werden.
Geworden ist Filomena Colatrella Managerin. Seit heute ist sie die Chefin der Krankenkasse CSS. Wir haben sie an ihrem ersten Arbeitsmorgen begleitet. Und um eins fährt eine Wirtschaftsjournalistin den Ökonomen an den Karren.
So ein bisschen so, als wüssten alle, dass man gegen die Wand fährt, aber keiner erforscht den Bremsweg.
Im Tagesgespräch erklärt Ulrike Herrmann, warum sie die Wirtschaftswissenschaftler für die Wirtschaftskrisen mitverantwortlich macht. Im Studio sind Brigitte Kramer und Pascal Schmitz.
Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur künftigen Klimapolitik eröffnet. Deren Ziel ist es, den Ausstoß von Treibhausgasen in der Schweiz bis ins Jahr 2030 zu halbieren, verglichen mit 1990. Zur Umsetzung soll das CO2-Gesetz revidiert werden. Vorgesehen sei, die bisherigen Massnahmen beizubehalten und zu verstärken, teilt das Umweltdepartement mit. Im Mittelpunkt stehe dabei die Konzentration auf erneuerbare Energien. Die kritischen Stimmen am Freihandelsabkommen TTIP nehmen zu. Nun will auch Österreich nicht weiter über das Abkommen zwischen der EU und den USA verhandeln. Eine sachliche Diskussion sei derzeit nicht möglich, sagte der österreichische Wirtschaftsminister dem Fernsehsender ORF. Am Dienstag hatte bereits der französische Außenhandelsstaatssekretär erklärt, Paris wolle die EU-Kommission auffordern, die Verhandlungen zu stoppen. Und der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte das TTIP-Abkommen praktisch für gescheitert erklärt. Kanzlerin Angela Merkel, die EU-Kommission und die USA wiesen diese Darstellung allerdings zurück. Das Abkommen soll Handelsbarrieren wie Zölle abbauen oder senken. Gegner befürchten, TTIP könnte europäische Umwelt- und Sozialstandards aushebeln. Luftangriffe auf Rebellengebiete im Zentrum Syriens haben mindestens 17 Zivilisten das Leben gekostet. Das erklärte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den Rebellen nahesteht. Flugzeuge der syrischen und russischen Luftwaffe hätten nördlich der Stadt Hama mindestens 20 Angriffe geflogen. Syrische Medien verkündeten, bei den Luftangriffen seien Dutzende Terroristen getötet worden. Die Rebellen hatten in der Region um Hama in den vergangenen Tagen mehrere Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht. Die Schweiz bereitet einen neuen Hilfstransport für die Ostukraine vor. Wie der Bund mitteilt, sollen 3.500 Tonnen Quarzsand ins Konfliktgebiet transportiert werden. Quarzsand eignet sich, um Wasser zu filtern. Die Menge reiche aus, um rund 2 Millionen Menschen während eines Jahres mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Der Transport mit rund 50 Zugwaggons soll am Wochenende im Westen der Ukraine starten und eine Woche später in Donetsk eintreffen. Es ist der 5. Hilfstransport, den die Schweiz seit Frühling 2015 in die Konfliktregion entsendet. Im Kanton Wallis ist die Gefahr von Waldbränden auf die höchste Stufe gestiegen. Man erwäge ein generelles Feuerverbot für nächste Woche, teilte die Walliser Staatskanzlei mit. Vor allem im Oberwallis und in tieferen Lagen im Unterwallis sei die Waldbrandgefahr derzeit groß. In diesen Regionen dürfe im Freien zurzeit kein Feuer angezündet werden. Gemäss Wetterprognosen ist in den nächsten Tagen nicht mit Regen zu rechnen. Die Situation dürfte im Wallis also angespannt bleiben. Die Bahnstrecke zwischen Andermatt und Göschenen ist zurzeit unterbrochen. Grund dafür ist eine Lok, die auf einer Rangierfahrt entgleiste, wie die SBB bekannt gab. Verletzt wurde niemand. Für Reisende verkehren Ersatzbusse durch die Schöllenenschlucht. Laut der SBB dauert die Störung bis Betriebsschluss. Forscher haben im Nordpazifik mindestens 6 weiße Schwertwale gesichtet. Es könnten sogar bis zu 8 Tiere sein, schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift Aquatic Mammals. Erwachsene weiße Schwertwale sind laut Experten selten. Sie seien empfindlicher für Sonnenbrand als andere Wale und könnten schlechter sehen. Das verringere ihre Chancen, beim Jagen erfolgreich zu sein. Auch würden sie weniger alt. Im Jahr 2012 hatte bereits die Sichtung eines weißen Schwertwals international für Aufsehen gesorgt. Das Wetter: heute scheint trotz ein paar Quellwolken zeitweise die Sonne, morgen ist es meist sonnig. Im Norden wird es 27 Grad warm, im Rhonetal und im Süden 29 Grad.
«12.35 Uhr, Rendezvous am Mittag», das sind die weiteren Themen. Im Thurgau soll das Parlament übers Frühfranzösisch entscheiden.
Die Regierung krebst überhaupt nicht zurück. Der Tatbeweis haben wir heute geliefert, dass die Botschaft genauso lauten wird, dass Französisch erst auf der Sekundarstufe unterrichtet wird.
Wir wagen trotzdem die Frage, hat die Regierung ob des landesweiten Aufschreis doch etwas kalte Füße bekommen? Dann, mit etwas sanfteren Tönen geht US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei den US-Latinos auf Stimmenfang. Doch die sagen in unserem Bericht nur «Nein, danke». Und kurz vor eins, Leichtathletik-Superstar Usain Bolt. Er allein vermag halbe Stadien füllen.
«Wenn der angesagt wurde, dann haben die am gleichen Tag 10'000 Tickets verkauft»,
sagt Patrick Magyar, der ehemalige Chef von Weltklasse Zürich. Doch was, wenn Bolt fehlt? Wie heute im Letzigrund. Zuerst Klimapolitik. Schwindende Gletscher, auftauender Permafrost, steigende Waldgrenze. Auch die Schweiz spürt den Klimawandel und will deshalb ihren Ausstoß an Treibhausgasen stark reduzieren. Bis 2030 auf die Hälfte gegenüber 1990. Heute hat der Bundesrat neue Massnahmen vorgeschlagen, um dieses Ziel zu erreichen. Unter anderem möchte er keine Ölheizungen mehr in Neubauten. Gaudenz Wacker.
Gerade einmal ein Promille trägt die Schweiz zum Treibhausgasausstoß weltweit bei. Und doch setze sich das Land nun ein ambitioniertes Ziel, sagt Umweltministerin Doris Leuthard, wenn die Schweiz den Treibhausgasausstoß bis 2030 halbieren will. Nötig sei es.
Der Temperaturanstieg in der Schweiz ist überdurchschnittlich. Das sieht man an der Gletscherschmelze, das sieht man auch an zunehmenden Hochwassern oder dann Felsstürzen, die wir haben. Und insofern sind wir verletzlich.
Erreichen will der Bundesrat sein Klimaziel weitgehend mit bekannten Instrumenten, die allerdings griffiger werden sollen. So will er etwa die maximal mögliche CO2-Abgabe von aktuell 120 auf 240 Franken pro Tonne CO2 verdoppeln. Bei Autos sollen die Emissionsvorschriften verschärft werden. Von einer CO2-Abgabe auf Benzin hingegen will der Bundesrat absehen, nachdem er damit schon einmal im Parlament gescheitert ist.
Wir erachten es politisch als nicht durchsetzbar, jetzt erneut mit einer Abgabe auf Treibstoff die Automobilisten zu belästigen und in die Pflicht zu nehmen.
Trotzdem könnte das Benzin bis 2030 um bis 12 Rappen teurer werden, rechnet der Bundesrat, wenn Benzinimporteure mehr CO2 kompensieren müssen. Neu will der Bundesrat Ölheizungen verbieten können, und zwar bei Neubauten oder in alten Gebäuden, wenn eine Ölheizung ersetzt werden muss. Für solche Energiesparmaßnahmen bei Gebäuden sind zwar die Kantone zuständig, neu will der Bundesrat aber durchgreifen, wenn kantonale Vorschriften nicht mehr reichen. Es geht nicht darum, die Kantone zu bevormunden, sagt Umweltministerin Leuthard.
Wir hoffen immer noch, dass das auch freiwillig passiert, dass sich auch ein Hauseigentümer, wenn er die Heizung ersetzen muss, umschaut, was gibt es an Alternativen. Aber wenn wir die Ziele bis 2030 weiterhin nicht erreichen, dann denke ich schon, muss der Bund irgendwann mal sagen, jetzt gibt es halt ein Verbot. Und das ist jetzt der Vorschlag, den wir unterbreiten.
Der Vorschlag löst bei bürgerlichen Umweltpolitikern keine Freude aus. SVP-Nationalrat Albert Rösti etwa sagt:
«Es gebührt sich überhaupt nicht, in der schweizerischen Tradition der liberalen Marktordnungen Verbote auszusprechen über Heizungsanlagen, zumal ja gerade auch im Ölheizungsbereich in den vergangenen Jahren massive Verbesserungen geleistet wurden.»
Überhaupt sei das Reduktionsziel von 50% zu hoch gegriffen. Eine Erhöhung der CO2-Abgabe schade der Wirtschaft. Verhaltene Zufriedenheit signalisiert dagegen der Grüne Bastien Giraud.
-50% bis 2030 ist schon mal eine gute Vorgabe, würde ich sagen, für den Bundesrat. Meine Befürchtung ist einfach, dass im Parlament das sehr schwierig sein wird.
Die Vorlage geht nun in die Vernehmlassung. Würde die Schweiz alles nach Bundesratsvorstellung umsetzen, würde sie ihr Klimaziel sogar leicht übertreffen. Bis 2030 könnte sie so ihren Treibhausgasausstoß um 52,4% statt 50% reduzieren.
SRF Verkehrsinfo von 12.40 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden ist die A2 ab Erstfeld bis Göschenen nach einem Unfall gesperrt, dadurch massiver Stau vor Erstfeld. Durch den Unfall wird der Verkehr ebenfalls vor dem Gotthard-Südportal Richtung Norden angehalten, daher Stau ab Quinto. Dann in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kirchberg und Kriegsstetten stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs. Braunglas, Grünglas, Weißglas, Karton, Bierbüchsen, PET und Milchflaschen. Die Schweizerinnen und Schweizer sind ein Volk von Abfalltrennern. Nur Plastik, Joghurtbecher, Folien, Eierverpackungen oder Plastiksäckli landet in den meisten Haushalten noch im Kehricht. Vom Bundesamt für Umwelt war das bis anhin auch so gewollt. Pilotprojekte in einzelnen Gemeinden und Kantonen zeigen allerdings, Plastiksammeln entspricht durchaus einem Kundenbedürfnis. Dem zollt nun auch der Bund Rechnung.
Generell sind die Leute sehr bereit dafür und wir spüren auch einen Druck aus der Bevölkerung, möglichst ökologische Sammlungen einzuführen, und sie sind auch bereit, zu einem gewissen Grade dafür zu bezahlen.
Sagte Michael Hügi, Abfallspezialist beim Bundesamt für Umwelt, heute Morgen auf Radio SRF. Frage nun an Inlandredaktor Christian von Burg. Bisher hieß es beim Bund, Kunststoffrecycling mache keinen Sinn, weil es zu aufwendig und zu teuer sei. Kommt man jetzt einfach dem Bedürfnis der Kundschaft nach oder sieht man doch einen Sinn dahinter?
Ja, man sieht schon einen Sinn. Es lohnt sich nämlich auch wirtschaftlich. Das zeigen die Plastiksammlungen, insbesondere im Kanton Thurgau, wo man das bereits flächendeckend macht. Ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt für das Umdenken jetzt. Die Leute sind bereit, 2 Franken zu bezahlen für einen separaten großen Sack, in den sie dann alle Plastikabfälle und alle Getränkekartons werfen. Und die Qualität dieser Sammlung, die ist gut. Etwa 2/3 können recycelt werden, der Rest, der landet in den Kehrichtverbrennungsanlagen als Brennmaterial dann für den Winter.
Gerade bei den Kehrichtverbrennungsanlagen war man aber bis anhin skeptisch. Es gäbe keine klaren Fakten, wie sinnvoll das Plastiksammeln sei, kritisierte zum Beispiel Rudi Kummer von der neuen Kehrichtverbrennung Zentralschweiz im Bericht heute Morgen. Er sagte:
Ich würde es sehr begrüßen, wenn man da die Wahrheit rausfindet und sagt, das ist State of the Art. Nachher hält sich die gesamte Branche daran und fährt diesen Weg.
Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse, Christian von Burg, gibt es denn nun zum Nutzen von Plastikrecycling?
Es gibt für die Schweiz verschiedene Untersuchungen und je nachdem, von welcher Seite sie kommen, tönt es dann wieder anders. Aber neu ist nun, dass sich diese Woche Gegner und Befürworter des Recyclings zusammengesetzt haben und sie haben vereinbart, dass sie alle ihre Daten nun auf den Tisch legen wollen. 2 unabhängige Wissenschaftler werden dann eine groß angelegte Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, denn mit den konsolidierten Zahlen können dann weitere Kantone und Gemeinden entscheiden, ob sie bei einem optimierten, einheitlichen Sammelsystem mit einsteigen wollen.
Ein anderer Punkt ist ja die Zusammensetzung des Abfalls, der in der Verbrennung landet. Das heißt, man brauche einen gewissen Anteil an Plastik für die gute Verbrennung. Stimmt denn das nicht mehr?
Nein, der Plastik hat zwar einen großen Brennwert, aber es braucht ihn nicht. Das sagen unterdessen auch die Kehrichtverbrenner selber. Es geht in diesem Streit vielmehr darum, dass die Kantone für viel Geld Verbrennungsanlagen bauen ließen und dann Angst hatten, sie könnten diese Anlagen nicht genügend auslasten. Wenn bis zur Hälfte des Abfallvolumens wegfällt, dann ergibt das für die Gemeinden zudem weniger Sackgebühren und auf die möchten sie nicht verzichten. Es ist also unser Abfallentsorgungssystem, das sich hier selbst behindert.
Wenn wir nun in Zukunft auch Kunststoff vom Abfall trennen, was genau passiert eigentlich mit dem gesammelten Plastik?
Der Plastik, der wird dann automatisch sortiert und zu Granulat verarbeitet. Und daraus kann man je nach Plastikart wieder Folien, Plastikrohre oder verschiedene Spritzgussartikel machen. Und das Potenzial, das ist groß. Etwa 1,3% der jährlichen Treibhausgasemissionen in der Schweiz könnten so reduziert werden. Das tönt vielleicht nach wenig, ist es aber nicht. Wir haben es gehört vor einem Beitrag von Gaudenz Wacker, wie schwierig es ist, das Klimaziel zu erreichen. Oder vergleichen Sie uns mit den Deutschen. Die produzieren nicht nur deutlich weniger Abfall pro Kopf, sie schaffen es auch fast 20% mehr zu rezyklieren. Es liegt da also schon noch einiges drin in der Schweiz.
Danke für diese Informationen und Einschätzungen, Christian von Burg von der SRF Inlandredaktion. Am Anfang des jüngsten Sprachenstreits rund um das Frühfranzösisch in der Primarschule stand der Kanton Thurgau. Man wolle Französisch erst ab der Oberstufe unterrichten, entschied die Regierung und trat eine Welle des Protestes aus, bis in den Bundesrat hinein. Bildungsminister Berset sprach ein Machtwort und kündigte an, das Frühfranzösisch gesetzlich verankern zu wollen. Nun ist es der Thurgauer Regierung offenbar auch nicht mehr ganz wohl bei der Sache. Sie legt die Vorlage dem Parlament vor. Ich habe Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher gefragt, wie ist das zu interpretieren?
Tja, die Sprachenfrage Frühfranzösisch, oui ou non, ja oder nein, ist eine große Frage. Vielleicht größer, wichtiger und mit mehr Signalwirkung und Sprengkraft als von vielen hier im Thurgau, einschließlich der Regierung, bisher angenommen. Nun wird, wie bei parlamentarischen Aufträgen üblich, die Kantonsregierung den Ball nochmals dem Kantonsparlament zurückspielen. Denn, so zeigte sich die Erziehungsdirektorin Monika Knill heute Vormittag an der Medienorientierung in Frauenfeld überzeugt, die Abschaffung von Frühfranzösisch müsse zwingend mit einem Gesetz geregelt werden. Nur dieser Schritt biete genügend Rechtssicherheit.
Also heißt das, die Regierung will primär ihre Position stärken oder ist es eine Art Rückzieher?
Von einem Rückzieher will die zuständige Regierungsrätin Monika Knill überhaupt nicht sprechen. Sie sagte mir gerade vorher im Interview, sie sei nach wie vor überzeugt, dass der Plan, Französisch erst auf der Oberstufe zu unterrichten, richtig sei. Aber man wolle den Motionsauftrag, den Auftrag also, den die Regierung ja vom Kantonsparlament erhalten hat, erfüllen. Und um das wasserdicht zu machen, brauche es eben ein Gesetz. Dass schließlich das Kantonsparlament dann darüber entscheiden muss, hat aber, auch das muss man sehen, zur Folge, dass der schwarze Peter dann nicht mehr bei der Regierung, sondern beim Kantonsparlament liegen würde.
Kann man sagen, Sascha Zürcher, die gesamtschweizerische Sprachendiskussion hat die Gangart der Thurgauer Regierung gebremst?
Ich kann mir gut vorstellen, dass beispielsweise die massive Drohgebärde von Bundesrat Alain Berset nicht ganz ohne Wirkung blieb hier im Osten der Schweiz. Auch wenn Monika Knill, die Thurgauer Erziehungsdirektorin, auch heute stets bekräftigte, dass der Druck eben aus Bundesbern und auch die vielen geharnischten Reaktionen aus der Romandie an der Regierung abprallten. Das alles habe keine Rolle gespielt beim Entscheid, Frühfranzösisch nicht wie geplant schon mit dem neuen Schuljahr zu streichen, sondern erst nochmals das Kantonsparlament darüber abstimmen zu lassen.
Und ist schon abzuschätzen, wie das Parlament zum Frühfranzösisch steht?
Das ist nun in der Tat ziemlich schwierig vorherzusehen. Beim Entscheid, die Regierung mit der Abschaffung von Frühfranzösisch zu beauftragen, war das Verdikt im Kantonsparlament deutlich mit 71 zu 49 Stimmen. Ob und wie sich die Mehrheiten inzwischen verschoben haben, wäre reine Spekulation. Gut möglich aber, dass sich viele Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Tragweite und auch der negativen Reaktionen nicht bewusst waren und ihre Meinung geändert haben. Dass der Thurgau also Frühfranzösisch aus dem Lehrplan streichen wird, ist nach dem heutigen Tag nicht mehr ganz so klar.
Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher. Erstmals ist eine grosse Schweizer Krankenkasse in den Händen einer Chefin. Ab heute sitzt Filomena Colatrella an der Spitze der CSS mit fast 2 Millionen Versicherten und knapp 3'000 Mitarbeitenden. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giga hat die 48-jährige neue CSS-Chefin heute Morgen an ihrem ersten Arbeitstag getroffen.
Große bunte Blumensträuße schmücken das Büro zur Begrüßung der neuen Chefin. Das passe, sie sei eine passionierte Blumenkäuferin, sagt die Luzernerin Filomena Colatrella spontan und begründet sofort.
Es ist der Bezug zur Natur, zur Ästhetik, zu den Farben.
Farben tun dem Büro gut. Es ist unauffällig gewöhnlich mit dem Blick auf ein anderes graues Gebäude. Sie hätte in ein besonderes Büro mit Blick auf den Pilatus umziehen können, tat dies aber nicht.
Das habe ich mir lange überlegt. Ich wollte aber doch mitten in einem Raum sitzen, wo ich die engsten Mitarbeitenden bei mir habe, wo ich den Austausch pflegen kann, wo die Wege schnell sind und wo man eben auch den Puls spürt.
Die Nähe ist ja wichtig, nicht nur zu den Mitarbeitenden, sondern auch zu den Kunden. Diese Nähe fördern ist dann auch eines ihrer Ziele, die sie sich als Chefin der führenden Schweizer Krankenkasse setzt.
Eine stärkere Nähe zum Kunden und die Marktführerschaft, das heisst die Nummer 1, ausbauen und mindestens halten.
In den 17 Jahren bei der CSS als Chefin der Rechtsabteilung, später als Generalsekretärin und Vizechefin, hat sie sich wiederholt auch für Kunden eingesetzt. Kommunikation dürfte dabei der Schlüssel zu ihrem Erfolg sein. Und den wird sie auch für ihre künftigen Herausforderungen brauchen. Die Gesundheitskosten steigen und steigen. Es muss etwas getan werden, doch es gibt viele Parteien und Gegenparteien, wie Ärzte, Spitäler etc.
Verhärtete Fronten bringen in diesem Setup gar nichts. Es ist ganz wichtig, dass alle Akteure im Gesundheitswesen verstehen, dass man gemeinsam dafür einstehen muss und kämpfen muss, dass die Kostensteigerung gedämpft wird. Und das wird vor allem durch den Dialog gelingen.
Viele Hindernisse habe sie auch dank ihren Sprachkenntnissen überwinden können, fügt die Anwältin hinzu. Colatrella spricht 5 Sprachen fließend.
Das ist eine Leidenschaft von mir und es ist natürlich auch das Instrument für mich, um Welten, Gesellschaften, unterschiedliche Leute zu erschließen. Und das hat mir auch hier bei der CSS, ein nationales Unternehmen, ein dreisprachiges Unternehmen, immer wieder Türen geöffnet.
Schlicht gekleidet sitzt sie locker und ruhig am Tisch. Doch zwischen den analytischen Gedanken und klaren Antworten blitzt immer wieder etwas Feuriges und Herzliches aus ihren braunen Augen. Das sei ihre süditalienische Herkunft, lacht sie. Sie könne sich auch ärgern.
Mangelnde Professionalität, mangelnde Kooperation und mangelnde Antizipation von Tatbeständen oder Sachverhalten, da werde ich ziemlich temperamentvoll.
Philomena Colatrella ist nicht nur die erste Frau an der Spitze einer führenden Krankenkasse, sondern auch im Vorstand des Schweizerischen Versicherungsverbandes, notabene in einem Verband, der schon 116 Jahre zählt. Leider, sagt sie, die Branche sei lange männerdominiert gewesen und nicht nur das.
Ja, man sagt den Krankenkassen nach, sie würden im stillen Kämmerlein sitzen oder und so vergilbt an ihren Themen arbeiten, das passt gar nicht zu mir.
Sie wolle das Unternehmen und die Branche sichtbar machen, Farbe geben und für Frauen Pionierarbeit leisten und Vorbild sein.
In 8 Minuten 1. Vor wenigen Monaten hat US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump Mexikaner pauschal als drogensüchtige Diebe und Vergewaltiger verunglimpft. Gestern, als er den mexikanischen Präsidenten Peña Nieto besuchte, hat er etwas sanftere Töne angeschlagen. Er hat davon gesprochen, was für gute Menschen in Mexiko leben und dass er mit Mexiko zusammenarbeiten würde. Trump versucht offenbar, bei den stimmberechtigten Latinos zu punkten. Doch bei diesen findet seine mildere Rhetorik kein Gehör. Priscilla Imboden hat sich in Reno, Nevada, umgehört.
Menschen schieben Einkaufswagen über den Parkplatz vor einem Supermarkt namens Marketon. Ein gelbes Schild preist billiges Fleisch auf Englisch und Spanisch an. Gegenüber ist ein Laden mit dem Namen El Mundo Latino, wo Geld nach Mexiko geschickt werden kann. Ein Ehepaar mit 3 Kindern geht über den Parkplatz.
Pues no creo que sea amigo de los mexicanos, ¿verdad? O solamente que sea un plan para él para tener el voto latino. Solamente yo creo que está usando eso.
Ich glaube nicht, dass Trump ein Freund Mexikos ist. Er sagt das nur, um Stimmen der Latinos zu holen, meint die Mutter. Donald Trumps Kalkül werde nicht aufgehen, sagt sie.
Pues sería una locura de un latino votar por él, sabiendo sus intenciones que tiene contra uno, ¿verdad?
Es wäre Wahnsinn, wenn ein Latino für ihn stimmen würde, nach all dem, was er gesagt hat. Ein Mann lädt große Pakete von Wasserflaschen in seinen Pickup-Truck. Trumps Rede beeindruckt ihn nicht.
Porque es un racista en la forma que se expresa contra los hispanos.
Er sei ein Rassist. Als Präsident wäre er gefährlich, meint der Bauarbeiter, nicht nur für die USA, sondern auch für alle Länder, die mit den USA alliiert seien. Er wirft seinen Schlüsselbund nervös von einer Hand in die andere.
Si queremos que Donald Trump no gane, tenemos que buscar. Si yo no puedo votar, pero tengo amigos que sí pueden votar, es la forma que podemos prepararnos.
Wir müssen ihn verhindern. Wenn ich nicht wählen darf, muss ich schauen, dass Freunde an die Urne gehen. Die Demokraten seien besser.
Se oye más conveniente con Partido Demócrata. Siempre ha estado más con los hispanos.
Sie haben stets mehr gemacht für uns. Wo die Republikaner Gouverneure sind, geht es den Einwanderern schlechter.
En los estados que gobiernan han puesto leyes anti-migrantes.
Nebenan, in einem Fastfood-Laden namens Speedy Burrito, hält Donald Trump auf dem TV-Bildschirm an der Wand seine Rede zur Einwanderung. Keine Amnestie steht in großen Lettern darunter. Der Mann an der Theke meint:
Está loco ese señor. No le pongo mucha atención. No, no sé quién será mejor, él o Hillary. I don't know.
Dieser Mann spinnt. Ich beachte ihn nicht. Wer weiß, ob er besser ist oder Hillary? Ich weiß es nicht. Eine Frau sitzt in der Ecke unter dem Bildschirm. Vor sich hat sie einen Teller mit einer Tostada, einem frittierten Taco, überhäuft mit Hackfleisch, Bohnen, Käse und grünen Peperon. Sie sagt:
Pues venimos a trabajar, a sacar adelante también al país, ¿verdad? Hay personas que no les gusta hacer trabajos que nosotros hacemos.
Wir kommen hierhin, um zu arbeiten. Wir erledigen Arbeit, die Menschen hier nicht wollen. Wir kommen nicht hierhin, um etwas zu stehlen oder kriminell zu sein. Trumps Plan, 11 Millionen illegale Einwanderer auszuschaffen, sei eine Katastrophe, sagt die Frau.
Va a afectar a muchas familias, va a destruirlas, ¿verdad? Ahorita ya están unas.
Das würde viele Familien zerstören, wenn die Eltern ausgeschafft werden und die Kinder hier bleiben oder umgekehrt. Eine Familie muss zusammenbleiben. Donald Trump ist nicht nur hier in Reno bei den Latinos unbeliebt. Nur wenige von ihnen wollen den Reality-Show-Star und Immobilienmogul wählen. Die Latinos sind in den USA die Wählergruppe, die am stärksten wächst, und sie machen momentan 12% der Stimmen aus. Nach der Rede von heute ist aber klar, Donald Trump verzichtet auf ihre Stimmen. Er setzt darauf, dass er dafür ältere weiße Männer mobilisieren kann, die auf seine harte Linie bei der Einwanderung ansprechen.
Der Bericht von USA-Korrespondentin Priscilla Imboden. Das Leichtathletik-Meeting in Zürich gehört zu den ganz Großen. 14 Olympiasiegerinnen und Sieger von Rio starten heute Abend bei Weltklasse Zürich im Letzigrund. Nicht dabei ist aber der Star der Olympischen Spiele. Dreimal dreifach Olympiasieger Usain Bolt. Ein Phänomen, das seinesgleichen sucht. Tritt er irgendwo auf, füllen sich die Stadien. Doch Usain Bolts Karriere neigt sich dem Ende entgegen. Nach der Weltmeisterschaft in London im nächsten Jahr soll Schluss sein. Was macht die Leichtathletik ohne den Publikumsmagnet? Rachel Müritz.
Usain Bolt. Kaum einer, der diesen Namen nicht kennt. Der Jamaikaner ist nicht nur sportlich ein Phänomen mit seinen 9 Olympiasiegen und seinen Weltrekorden über 100 und 200 Meter sowie mit der Sprintstaffel. Usain Bolt interessiert auch außerhalb des Leichtathletikstadions durch seine extravaganten Auftritte. Deshalb sagt Leichtathletik- und Marketing-Experte Patrick Magyar:
Usain Bolt hat der Leichtathletik sehr gut getan. Er ist in einer Zeit aufgetaucht, in der die Leichtathletik in vielen Medien nicht mehr präsent war. Nicht nur in den Sportzeiten, sondern auch in dem, was man Yellow Press nennt. Das ist sicher eine der wichtigsten Hilfestellungen, die er für diesen Sport geleistet hat.
So sehr Bolt ein Segen für den Sport ist, so sehr kann er mit seinem Rücktritt auch zum Fluch werden. Gewisse große Meetings werden möglicherweise Mühe haben, die Stadien zu füllen, sagt Patrick Magyar. Er weiß, wovon er spricht. Als Vorstandsmitglied der Leichtathletik-Serie Diamond League kennt er die Zuschauerentwicklung bestens.
Dort, wo Bolt eben eine Rolle spielt, ist bei großen Stadien, die nicht einfach mit Sportfans gefüllt werden kann. Das betrifft Stadien wie Rom, wie Saint-Denis, der Stade de France, also Stadien mit 60, 70, 80.000 Kapazitäten. Dort bringt er unmittelbar etwas. Wenn der angesagt wurde, dann haben die am gleichen Tag 10.000 Tickets verkauft.
Das Meeting in Paris hat bereits vor dem Rücktritt Bolts die Konsequenzen gezogen. Es wird in Zukunft in einem kleineren Leichtathletikstadion ausgetragen. Denn wer will schon einen Event in einem halbleeren Stadion sehen? Dieses Problem kennen kleinere Stadien wie bei Weltklasse Zürich nicht. Ob mit Bolt oder ohne, das Meeting hat sein Stammpublikum und ist auch in diesem Jahr ausverkauft, sagt Meeting-Co-Direktor Christoph Johon.
Wir fokussieren in erster Linie auf ein leichtathletikaffines Publikum, das wir schon im Frühling, Sommer sehr intensiv angehen und mit ihnen kommunizieren. Die kaufen auch dann schon sehr viele Tickets.
Anders als andere Meetings zelebriert Zürich auch nicht einen einzelnen Star. Während Bolt in Rom als einziger auf einem Segway im Trainingsanzug in den italienischen Farben eine Riesenshow abzieht, werden in Zürich alle Stars des Abends vorgestellt, alle gleich behandelt. Zurzeit fehlt der Leichtathletik ein Athlet, der ansatzweise in die Fußstapfen von Bolt treten kann. Selten kann einer so lange dominieren wie der schnelle Jamaikaner. Außerdem fehlt vielen das Charisma. In Zukunft müssen sich große Meetings, aber auch die Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften überlegen, wie sie die Leichtathletik attraktiver machen wollen. Denn in Rio wollten die Zuschauer nur Bolt sehen. Sobald er seine Rennen hinter sich hatte, leerte sich das Stadion im Nu. Leichtathletik-Experte Patrick Magyar.
Sowohl das IOC wie der Weltleichtathletikverband hinken dort hinterher. Da ist zum Beispiel die Europameisterschaft sehr viel erfolgreicher. Und bezeichnenderweise, die Europameisterschaft hat auch viel bessere Einschaltquoten in Europa.
Die Leichtathletik wird also ihr Stammpublikum haben, auch wenn Usain Bolt zurücktritt. Das zeigt auch das Beispiel aus der Vergangenheit, als der große Carl Lewis seinen Rücktritt gab und gewisse Kreise die Leichtathletik bereits totsagten. Mit Bolt kam einer, der das Phänomen Lewis gar übertraf.
Rachel Müritz. Gleich geht es im ersten und vierten um eine provokative These. Eine deutsche Wirtschaftsjournalistin wirft den Ökonomen vor, mitschuldig zu sein an Wirtschaftskrisen. Warum, erklärt sie im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Pascal Schmitz.
Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die deutsche Fußballlegende Franz Beckenbauer. Es geht dabei um die Vergabe der Fußball-WM 2006. Die Staatsanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht des Spiegels. Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur künftigen Klimapolitik eröffnet. Deren Ziel ist es, den Ausstoß von Treibhausgasen in der Schweiz bis ins Jahr 2030 zu halbieren, verglichen mit 1990. Nun will auch Österreich nicht weiter über das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA verhandeln. Eine sachliche Diskussion sei derzeit nicht möglich, sagte der österreichische Wirtschaftsminister dem Fernsehsender ORF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.